Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Wasserwissen des Forums Trinkwasser e.V. Mein Name ist Marcel Pannes, ich bin Fachredakteur bei der Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser in Bonn. Und heute beschäftigen wir uns mit einem sprachlichen Zungenbrecher, den sogenannten per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, kurz PFAS. Das klingt erstmal schwierig, ist jedoch ein interessantes und vor allem wichtiges Thema. Denn spätestens seit Inkrafttreten der aktualisierten Trinkwasserverordnung im vergangenen Jahr rücken PFAS vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit. Ab dem Jahr 2026 sind zudem erstmals Grenzwerte für PFAS im Trinkwasser rechtsverbindlich. Deutschland hat inzwischen sogar gemeinsam mit einigen anderen EU-Ländern ein Beschränkungsverfahren für PFAS auf den Weg gebracht. Deshalb wollen wir heute klären, was PFAS eigentlich sind und warum sie für Verbraucher eine potenzielle Gefahr darstellen können. Außerdem erläutern wir, was es bedeutet, wenn Wasserversorger eine sogenannte Exit-Strategie für gefährliche PFAS fordern. Und dazu begrüße ich Dr. Anja Höhne, Fachgebietsleiterin Wasser und Abwasser beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, in Berlin. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Frau Höhne, um unseren Hörerinnen und Hörern direkt mal spontan zu beruhigen. Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Das heißt, kein Verbraucher muss eine Beeinträchtigung für seine Gesundheit befürchten, korrekt?
Das ist korrekt.
Genau, aber dennoch, erläutern Sie uns doch gerne zunächst mal, was PFAS eigentlich sind und warum sie als problematisch eingestuft werden.
Ja, gerne doch. Also der Begriff PFAS steht zunächst einmal, wie schon eben gesagt, als Abkürzung für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Oder auf Deutsch gesagt, PFAS beschreibt im Prinzip eine Gruppe von bereits über mehr als 10.000 menschengemachten Chemikalien, die eben so designt werden, dass sie zum Beispiel besonders stabil gegenüber extremen Temperaturen oder auch extremen chemischen Bedingungen sind. Und daneben sind PFAS auch bekannt dafür, dass sie Wasser, Fett und schmutzabweisend sind. Und genau aufgrund dieser Eigenschaften sind PFAS eben sehr beliebt und bereits in mehreren 100 verschiedenen Anwendungen zu finden, von Textilien über Pestizide bis hin auch zu wichtigen Anwendungen für die Energiewende. Und das Dilemma mit den PFAS ergibt sich leider auch direkt aus dieser Eigenschaft, extrem stabil zu sein. Denn im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, dass die PFAS so stabil sind, dass sie in der Umwelt unter natürlichen Bedingungen praktisch nicht abgebaut und sich dann letztendlich auch in der Umwelt anreichern. Und daher spricht man bei den PFAS auch oft von Ewigkeitschemikalien, also Chemikalien, die ewig in der Umwelt verbleiben. Und die Dimension dieser PFAS-Problematik wird einem dann auch klar, wenn wir uns noch einmal bewusst machen, dass PFAS erst seit den späten 1940er Jahren hergestellt werden und Stand heute bereits überall in der Umwelt nachweisbar sind. Und überall meint auch überall. Wir finden PFAS in der Luft, im Wasser, im Boden. Und PFAS reichern sich auch entlang der Nahrungskette an, von den pflanzlichen bis hin zu den tierischen Produkten. Und ja, letztendlich auch im Blut des Menschen. Jeder von uns hat PFAS bereits im Blut. Und jetzt fragen sich bestimmt viele, wie wir Menschen PFAS denn überhaupt aufnehmen. Grundsätzlich kann man sagen, wir nehmen PFAS über die Nahrung, über das Wasser, als auch über die Luft auf. Wobei Nahrung nach aktuellem Stand in der Regel den Hauptanteil der täglichen PFAS-Aufnahme ausmachen. Und weil PFAS vor allem an Proteine binden, kann man auch grob sagen, dass tierische Lebensmittel in der Regel stärker mit PFAS belastet sind als pflanzliche Nahrungsmittel. Aber wie gesagt, PFAS finden sich wirklich überall und können eben auch in Obst, Gemüse, Ei, Milchprodukten etc. vorkommen. Und wen das noch näher interessiert, also wie die PFAS-Belastung von Nahrungsmitteln ist: In Deutschland werden PFAS-Gehalte zwar noch nicht in allen, aber bisher in tierischen Lebensmitteln, in den Lebensmittelüberwachungsprogrammen der Bundesländer erhoben und auch berichtet. Bei PFAS muss man also insgesamt sagen, dass unser Wissen leider noch sehr lückenhaft ist. Bislang sind tatsächlich nur eine Handvoll von Vertretern der gesamten Substanzklasse, wie gesagt über 10.000 Substanzen, toxikologisch untersucht worden, also insbesondere welche Auswirkungen die PFAS auf die menschliche Gesundheit haben können. Und hier muss man sagen, dass die bisherigen wissenschaftlichen Studien eine zunehmend gesundheitsschädliche Wirkung zeigen. Wir sprechen hier beispielsweise von Leberschäden, von Schilddrüsenerkrankungen, Fettleibigkeit, aber auch Fruchtbarkeitsstörungen bis hin zu Krebs. Und das ist gerade vor dem Hintergrund ihrer Langlebigkeit und eben auch stetigen Anreicherung in der Umwelt und in uns Menschen ja sehr bedenklich. Und hierbei ist auch besonders besorgniserregend, dass nachgewiesen wurde, dass Babys, noch bevor sie geboren werden, PFAS bereits über die Plazenta und später dann auch über die Muttermilch aufnehmen können. Und Studien über Kinder mit einer PFAS-Belastung zeigten dabei beispielsweise, dass die Antikörperbildung nach Impfung deutlich herabgesetzt war. Also dass die Impfungen dann deutlich weniger wirksam waren.
Ja, bevor wir jetzt auf die von Ihnen jetzt genannten Aspekte nochmal näher eingehen, möchte ich das nochmal konkretisieren. Also Sie haben gesagt, PFAS finden sich überall. Das heißt, sie sind auch im Wasserkreislauf zu finden.
Ja, ganz genau. PFAS gelangen leider auch in den Wasserkreislauf, beispielsweise durch Industrieabwässer, durch Rückstände im gereinigten Abwasser von Kläranlagen, durch Auswaschung aus Böden und der Luft, aber eben auch durch Unfälle. Und hier möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass für die Frage, ob PFAS auch im Trinkwasser vorkommen, vor allem entscheidend ist, ob das Rohwasser für die Trinkwassergewinnung durch PFAS verunreinigt wurde. Und hierzu sind in Deutschland bisher nur wenige Fälle bekannt, beziehungsweise wurde die Trinkwasseraufbereitung in diesen Fällen entsprechend umgehend angepasst, sodass stets alle gesetzlichen Grenzwerte eingehalten und auch überwacht werden.
Okay, das klingt ja jetzt erstmal positiv. Dann könnte man doch generell sagen, im Gegensatz zu Rohwasser ist das Trinkwasser generell PFAS-frei.
Nein, das kann man leider nicht sagen, denn wie gesagt, PFAS finden sich bereits überall. Die Erde ist im Prinzip ein geschlossenes System. Das heißt, alles, was wir in unsere Umwelt geben, landet dann auch irgendwann wieder bei uns Menschen. Und unser Trinkwasser gewinnen wir ja beispielsweise aus der Aufbereitung von Grund- und Oberflächenwasser. Allerdings heißt Aufbereitung eben nicht, dass alle Stoffe im Wasser zu 100% entfernt werden und wir eine Reinheit im Sinne von Schadstofffreiheit erreichen. Es verbleiben grundsätzlich immer einzelne Spuren von Schadstoffen im Wasser zurück. Aber keine Sorge an dieser Stelle. Das Trinkwasser ist, wie gesagt, in Deutschland sicher und hat wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität. Aber an der Stelle sollte ich vielleicht auch mal genauer erklären, wieso unser Trinkwasser denn sicher ist oder wieso man das sagen kann. Obwohl, wie eben ja auch gesagt, geringe Spuren an Schadstoffen auch immer enthalten sein können. Für bedenkliche und relevante Stoffe im Trinkwasser ist es eben so, dass sogenannte Grenzwerte definiert werden. Also maximal tolerierbare Werte, die eben auf Grundlage umfangreicher wissenschaftlicher Untersuchungen so gewählt sind, dass bei deren Einhaltung das Trinkwasser lebenslang ohne Gefährdung für die menschliche Gesundheit getrunken werden kann. Und in Deutschland gibt es eben sehr umfangreiche gesetzliche Vorgaben für die Sicherstellung einer sehr hohen Trinkwasserqualität, welche regelmäßig kontrolliert und eben stets eingehalten werden, beziehungsweise auch immer an neue wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst werden. Das heißt, wer in Deutschland lebenslang seinen gesamten Trinkwasserbedarf mit Leitungswasser deckt, hat für seine Gesundheit nichts zu befürchten.
Okay, das ist zunächst mal beruhigend. Ich gehe davon aus, dass die meisten Hörerinnen und Hörer nicht deutlich mehr Wasser trinken in ihrem Leben. Aber nochmal bezogen auf die Wasserversorgungswirtschaft. Wenn denn soweit alles in Ordnung ist aufgrund der Grenzwerte, warum gibt es dann Bedenken bei den Wasserversorgungsunternehmen und warum fordern die Unternehmen dann eine Exit-Strategie?
Genau, das klingt in der Tat zunächst etwas widersprüchlich. Es ist so, ab 2026 werden europaweit Grenzwerte für PFAS gelten. Nun muss man aber wissen, dass die Entfernung von PFAS aus dem Wasser nicht nur sehr schwierig und komplex ist, sondern letztlich auch sehr hohe Kosten verursacht und ressourcenintensiv ist. Und wie wir auch gerade gelernt haben, werden die Stoffe in der Umwelt ja kaum abgebaut und reichern sich entsprechend überall an. Und schon heute sehen wir auch, dass die Rohwasserressourcen für die Trinkwassergewinnung zunehmend mit Schadstoffen belastet werden. Das heißt logischerweise, dass mittel- bis langfristig immer mehr Wasserversorger von der PFAS-Belastung betroffen sein werden. Was dann eben, wie gesagt, nicht nur zu signifikanten Aufbereitungskosten, sondern letztlich auch zu deutlich höheren Trinkwasserkosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher führen wird. Und das ist ja ganz offensichtlich weder eine nachhaltige noch eine wünschenswerte Lösung. Das heißt, was braucht es also? Und um diese Frage beantworten zu können, müssen wir auch noch mal zusammenfassen, was wir bereits wissen. Wir wissen zum einen, dass PFAS in der Umwelt praktisch nicht abgebaut werden und sich ergo in der Umwelt anreichern. Und zum anderen wissen wir, dass PFAS sich nur sehr bedingt oder auch nur unter sehr hohen Kosten aus dem Trinkwasser entfernen lassen. Das heißt also, dass sobald PFAS in der Umwelt sind, wir dem Problem, wenn überhaupt, nur mit sehr hohem technischen Aufwand und Ressourceneinsatz begegnen können. Und demzufolge bleibt als ja praktisch einzige Lösung nur noch, dass wir den Eintrag von PFAS in die Umwelt möglichst direkt an der Quelle vermeiden bzw. verringern müssen. Und deshalb fordern die Wasserversorger eine Exit-Strategie, also eine wirksame Strategie, wie weitere Einträge von PFAS in die Umwelt vermieden werden können. Und das ist gar nicht so einfach, denn bislang können Hersteller bzw. Produzenten von PFAS ja praktisch ohne Konsequenzen PFAS in die Umwelt eintragen und damit haben die Unternehmen de facto eine Lizenz zur Verschmutzung unserer Gewässer und unserer Umwelt. Mhm. Und so etwas darf es einfach nicht mehr geben und deshalb eben eine Exit-Strategie.
Ja, auf die Details dieser Exit-Strategie kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen. Ich möchte aber nochmal die konkrete Frage stellen, bezogen auf die Grenzwerte, die für PFAS eben gelten, erst ab 2026. Das heißt, wenn ich mich jetzt in die Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher versetze, muss ich mich dann als Verbraucher bis dahin gedulden, um Trinkwasser ohne PFAS zu bekommen? Oder wie darf ich das verstehen?
Nein, muss man nicht. Denn PFAS ist tatsächlich kein neues Thema und bereits auch seit vielen Jahren auf der politischen Agenda. Um genau zu sein, wurden 2006 erstmals gesundheitliche Leitwerte für einige bestimmte PFAS eingeführt. Und dabei ist es auch nicht geblieben. Im Laufe der Jahre wurden auch für weitere PFAS Leitwerte festgelegt, beziehungsweise werden diese Werte auch regelmäßig nach den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen überprüft und eben auch gegebenenfalls angepasst. Und vor diesem Hintergrund haben die Wasserversorger die PFAS-Belastung ihrer Wässer längst geprüft und reagieren eben wo notwendig. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal klarstellen, dass Trinkwasser in Bezug auf PFAS für den Menschen auch gar nicht die Hauptsorge ist. Nach aktuellem wissenschaftlichen Stand nehmen wir PFAS tatsächlich vor allem über die Nahrung auf, und zwar um ein Vielfaches gegenüber Trinkwasser. Und um hier einmal die Relation zu verstehen, über Nahrung können wir bis zu mehrere 100 Nanogramm pro Tag aufnehmen, wohingegen die Aufnahme über Trinkwasser auf den gesetzlichen Grenzwert von maximal 20 Nanogramm pro Liter begrenzt ist. Und wenn wir das auch einmal zu Ende denken, also dass bereits Nahrung mit PFAS um ein Vielfaches mehr belastet ist als Trinkwasser, macht auch noch einmal deutlich, dass bereits die gesamte Umwelt flächendeckend mit PFAS belastet ist. Und weil wir PFAS schließlich nicht einfach aus der Nahrung entfernen können, wie sollen wir beispielsweise PFAS aus der Kartoffel extrahieren, macht auch noch einmal deutlich, dass wir eine Exit-Strategie für PFAS brauchen.
Verstanden. Das heißt, was bedeutet denn Exit-Strategie jetzt konkret? Wie lässt sich das umsetzen?
Ja, also Exit-Strategie heißt konkret, dass wir den PFAS-Eintrag in die Umwelt verhindern müssen. Und Stichwort ist hier unter anderem das aktuell diskutierte EU-weite Verbot von PFAS. Es war so, dass Deutschland 2023 zusammen mit den Niederlanden, Dänemark, Norwegen und Schweden einen umfangreichen Beschränkungsvorschlag für alle PFAS Mit nur wenigen Ausnahmen in bestimmten Anwendungen bei der Europäischen Chemikalienagentur eingereicht hatte. Und Ziel ist es eben hier, PFAS in Anwendung nach festen Übergangsfristen zu verbieten. Also da, wo wir gleichwertige PFAS-freie Alternativen haben, etwas kürzere Übergangsfristen und wo wir eben noch keine PFAS-freien Alternativen haben, dort etwas längere Übergangsfristen zu gewähren. Und letztes Jahr fand dazu eine 6-monatige öffentliche Konsultation statt, wo betroffene Firmen, aber auch Verbände und andere Akteure sich beteiligen und auch weitere Informationen einreichen konnten. Und hier gab es dann insgesamt über 5.600 Rückmeldungen. Also das ist schon eine extreme Größenordnung. Und vor diesem Hintergrund, vor diesen vielen Rückmeldungen, ist dann unterm Strich auch mit einer Entscheidung aktuell nicht vor 2025 zu rechnen, weil diese Rückmeldungen nun natürlich auch erstmal alle ausgewertet und dann entsprechend der Beschränkungsvorschlag überarbeitet werden muss, gegebenenfalls. Klar sollte sein, der diskutierte Beschränkungsvorschlag für PFAS ist grundsätzlich die richtige Strategie. Allerdings, und das muss auch klar sein, müssen wir eine umfassende Beschränkung von PFAS, welche, wie gesagt, in hunderten Anwendungen genutzt werden, insbesondere auch in vielen Schlüsseltechnologien für die Energie- und Klimawende, pragmatisch gestalten. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft macht es hier vor und konnte eine gemeinschaftliche und eben auch pragmatische Lösung erarbeiten, die mit dem Schutz von Bestandsanlagen, angemessenen Übergangsfristen, aber auch Ausnahmeregelungen für wichtige Schlüsseltechnologien der Energiewende nicht nur die technischen Anforderungen der Energiewirtschaft, sondern auch den Schutz unserer Trinkwasserressourcen sicherstellt. Wichtig ist hierbei aber auch zu verstehen, dass ein möglichst umfangreiches Verbot grundsätzlich natürlich ein wichtiger erster Schritt ist, uns aber leider mit Blick auf die PFAS-Problematik noch nicht vollständig retten wird. Denn das PFAS-Verbot hilft zwar, zukünftige PFAS-Einträge in die Umwelt zu verhindern, hat natürlich aber keine Auswirkung auf die bestehende Umweltbelastung mit PFAS. Das heißt, zusätzlich zum Verbot brauchen wir auch eine Strategie, um mit der bestehenden Umweltverschmutzung und insbesondere den daraus resultierenden Kosten für die Aufbereitung dann auch umzugehen. Und die Wasserwirtschaft im Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft setzt sich mit Blick auf die Kostenfrage deshalb für eine verursachergerechte Finanzierung im Sinne einer Herstellerverantwortung ein. Denn wie bereits angesprochen, muss der Eintrag von PFAS in die Umwelt möglichst direkt an der Quelle vermieden werden. Und das heißt, die Verantwortung sollte natürlich bei denen liegen, die PFAS initial in den Markt bringen. Also nach unserem Verständnis den Herstellern von PFAS als auch den Importeuren von PFAS-haltigen Produkten. Und konkret wäre hier unser Vorschlag, dass die Hersteller und die Importeure von PFAS in einen Fonds einzahlen, aus dem dann beispielsweise die Sanierung betroffener Flächen, die Aufbereitung des Grundwassers oder auch die Neuerschließung von Brunnen bezahlt wird. Und aus unserer Sicht kann nur über so eine direkte Beteiligung der Hersteller an den PFAS-bedingten Aufbereitungskosten unserer Umwelt ein wirklich nachhaltiger und vor allem auch wirksamer Anreiz geschaffen werden, sodass die Hersteller den Eintrag von PFAS in die Umwelt dann praktisch auch vermeiden wollen, unterm Strich. Und hier ist eine nationale Regelung zwar möglich, besser wäre es aber, dies wirklich gleich auf EU-Ebene zu klären, damit dann eben doch überall in Europa die gleichen Regeln gelten. Und interessanterweise wäre solch eine verursachergerechte Finanzierung entsprechend einem rechtlichen Gutachten der Kanzlei Geulen und Klinger nach geltendem EU-Recht sogar bereits umsetzbar.
Die europäische Partnerschaft bietet hier also einen konkreten handfesten Vorteil. Nun haben Sie eben erwähnt, dass mit einer Entscheidung nicht vor 2025 zu rechnen ist. Das ist natürlich für Verbraucherinnen und Verbraucher, sagen wir mal, nicht wirklich befriedigend. Nun kann ich mir auch vorstellen, dass sich so mancher jetzt ziemlich machtlos fühlt. Aber vielleicht gibt es ja Dinge, die man trotzdem tun kann, bei dem, wie man sich verhält tagtäglich, welche Produkte man nutzt. Was wären da Ihre Vorschläge?
Ja, denn allein aufgrund der fehlenden Kennzeichnungspflicht und unendlichen Anwendungsbreite ist es für Verbraucherinnen und Verbraucher in der Tat extrem schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, PFAS aus dem Weg zu gehen. Was kann man als Privatperson also tun? Zuallererst möchte ich noch einmal klarstellen, dass unser Trinkwasser in Deutschland streng kontrolliert wird und bedenkenlos getrunken werden kann. Für PFAS gibt es, wie gesagt, seit einigen Jahren gesundheitliche Leitwerte bzw. bald auch weitere schärfere Grenzwerte, die eben für Unbedenklichkeit sorgen. Bei Konsumentenentscheidungen sollten Verbraucherinnen und Verbraucher auf Nachhaltigkeit und natürliche Inhaltsstoffe bzw. biologisch abbaubare Inhaltsstoffe achten. Und für manche Produkte gibt es bereits ein Labeling mit Blick auf PFAS-Freiheit. Für Kosmetika gibt es zudem auch beispielsweise die App ToxFox, das BUND, mit der man den Strichcode auf der Verpackung einfach scannen kann und dann auch direkt Angaben zu den Inhaltsstoffen erhält. Und daneben kann man natürlich auch überlegen, sich politisch zu engagieren, insbesondere auch für den Schutz unserer Wasserressourcen. Zum Beispiel kann man die Wasserversorger in ihrem Anliegen der heute erläuterten Exit-Strategie und auch der Umsetzung einer Herstellerverantwortung für PFAS in Anwendung unterstützen. Denn es ist so, dass im Rahmen des europäischen Beschränkungsverfahrens für PFAS es voraussichtlich nächstes Jahr noch einmal eine öffentliche Konsultation geben wird. Und hier können sich dann eben alle EU-Bürger auch beteiligen. Und daneben gibt es sicherlich auch viele nationale Initiativen und Engagementmöglichkeiten. Aber insbesondere bei Wasser und PFAS ist es besonders wichtig, dass wir europäisch denken und handeln.
Unbedingt, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber vielleicht können Sie zum Schluss noch mal detaillierter erläutern, warum es so eklatant wichtig ist, dass man sich im europäischen Raum einigt.
Ja, was die Deutschen am Rhein machen, bestimmt logischerweise zum Teil auch die Trinkwasserqualität der Niederländer. Oder ganz aktuell, eine Überschreitung von Grenzwerten in der Oder ist de facto auch eine Angelegenheit von Deutschland und Polen. Das heißt, gerade bei Wasser können nationale Regelungen immer nur bedingt helfen, weil Flüsse und Flusseinzugsgebiete natürlich keine Landesgrenzen kennen. Und deshalb ist hier eine länderübergreifende Zusammenarbeit essentiell, beziehungsweise auch deshalb werden die maßgeblichen Pflöcke der Umweltgesetzgebung auch in Europa eingeschlagen. Und hier haben wir als Bürger auch sehr wirksame Möglichkeiten, uns aktiv einzubringen. Ein schönes Beispiel war hierfür etwa die europäische Bürgerinitiative Right to Water, welche 2013 ins Leben gerufen wurde, um unter anderem einen besseren Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle EU-Bürger gesetzlich zu verankern. Und das letztendlich auch mit sehr großem Erfolg. Denn genau aufgrund dieser Bürgerinitiative wurden dann entsprechende Regelungen in der Trinkwasserrichtlinie von 2020 mit aufgenommen, welche nun dann auch in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen.
Ja, prima. Also mit diesem Plädoyer für ein gemeinsames Haus Europa können wir jetzt in dieser Folge dann auch zum Ende kommen. Frau Höhne, herzlichen Dank für Ihre Expertise. Schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben und uns die doch sehr komplexe und vielschichtige PFAS-Problematik erläutert haben. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meinerseits, auch für das Interesse und die Einladung.
Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr zum Thema Trinkwasser in Erfahrung bringen wollen, dann schauen Sie gerne auf der Webseite des Forums Trinkwasser vorbei, zu finden unter www.forum-trinkwasser.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.